Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn, Jesus Christus. Amen. Hört Gottes heiliges Wort. Es steht geschrieben im 22. Kapitel des 1. Mosebuchs. Gott versuchte Abraham und sprach zu ihm, Abraham, der antwortete, hier bin ich. Gott sprach, nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berg, den ich dir sagen werde. Da stand Abraham früh am Morgen auf und gürtete seinen Esel und nahm mit sich zwei Knechte und seinen Sohn Isaak und spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, von dem ihm Gott gesagt hatte. Am dritten Tag hob Abraham seine Augen auf und sah die Stätte von Ferne und sprach zu seinen Knechten, bleibt ihr hier mit dem Esel. Ich und der Knabe wollen dorthin gehen und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er nahm das Feuer und das Messer in seine Hand und die beiden gingen miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater, siehe, hier ist Feuer und Holz, wo ist aber das Schaf zum Brandopfer? Abraham antwortete, mein Sohn, Gott wird sich ein Schaf zum Brandopfer ersehen. Als sie an die Stätte kamen, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham dort einen Altar und legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz und reckte seine Hand aus und fasste das Messer, das er seinen Sohn schlachtete. Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel und sprach, Abraham, Abraham, leg deine Hand nicht an den Knaben, tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont, um meinetwillen. Da hob Abraham seine Augen auf und sah einen Widder hinter sich in der Hecke mit seinen Hörnern hängen und ging hin und nahm den Widder und opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes statt. Und wir beten, Herr, segne dieses Wort an unseren Herzen. Amen. Liebe Gemeinde, der fünfte Sonntag nach Trinitatis, das ist der Sonntag, an dem es um die Nachfolge geht. Und wir haben im Evangelium davon gehört, wie Petrus in die Nachfolge vom Herrn Christus dadurch gerufen wurde, dass Jesus ihm einen Auftrag gegeben hat, der rein von seiner Erfahrung als Fischermann Quatsch war. Also Petrus wusste, fischen, das macht man nachts an den flachen Stellen des See Genezareth, aber nicht am Tag im Tiefen. Aber wir haben es gehört, auf dein Wort hin, sagt Petrus, er vertraut Jesus mehr als seiner Erfahrung und wird nicht enttäuscht, sondern wird einer der ersten berühmten Nachfolger von Jesus. In dem Predigttext jetzt, da hören wir von einem berühmten Vorgänger, Vorfahren von Jesus. Auch sein Glaube wurde auf die Probe gestellt, genauso wie deiner und meiner. Wir hören von Abraham, dem schier Unmögliches abverlangt wird. Er soll Isaak opfern. Isaak, der einzige Sohn, ich habe das gerade falsch vorgelesen, dein einziger Sohn, den du lieb hast. Das heißt nicht, dass er Ismael nicht lieb hatte, sondern dein einziger Sohn, den du lieb hast. Also das war der Sohn, auf den sie so lange gewartet hatten. 25 Jahre lang haben Sarah und er auf diesen Sohn gewartet, auf dem so große Verheißungen lagen. Als sie die Hoffnung schon aufgegeben hatten, da geschah dann das Wunder, so wie es Gott versprochen hatte, und Sarah wurde schwanger, sie gebar ihren Sohn, ihren leiblichen Sohn von Abraham. Und die Freude war groß. Isaak heißt ja Lachen, weil Sarah sagt, Gott hat mir ein Lachen zugerichtet. Und nun dieser Auftrag, ein paar Jahre später, nimm diesen Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer. Das ist ja was völlig Unfassbares, Krasses, was damals wie heute Gänsehaut verursacht. Was für ein Opfer. So weit geht Abraham. Wir sind ja ihm gegenüber in einer komfortablen Lage. Wir wissen, wie es ausgeht, haben wir gerade gehört. Und wir wissen auch vorher schon, das lässt Gott uns wissen, warum er das tut. Gott versuchte Abraham, anders gesagt, Gott stellt Abrahams Glauben auf die Probe, so wie er das bei dir und mir auch immer wieder tut. Bei Abraham ist es aber eben so, er soll seinen lang ersehnten Sohn, sein geliebtes Kind, Gott zurückgeben als Opfer. Und zwar ein Brandopfer, das heißt, normalerweise wurde das mit Tieren gemacht, die geschlachtet wurden und und dann verbrannt. Schon bei dem Gedanken daran geht einem Schauer durch alle Glieder. Kann Gott wirklich sowas verlangen? Ist es da nicht selbstverständlich, dass man sagt, nee, also Gott, egal was du vorhast, aber das ist zu schwer, das geht nicht. Da ist es wichtig, dass wir uns bewusst machen, warum tut Gott das? Erstmal ist eins klar, Gott tut das nicht, weil er mal rausfinden will, ob Abraham wirklich glaubt. Wir glauben, dass Gott allmächtig ist und allwissend. Er sieht ins Herz, er kennt sehr wohl schon den Glauben des Abraham. Also bleibt ja nur noch eine Möglichkeit. Er tut das für Abraham, um Abrahams Willen. Genauso wie er das bei Petrus gemacht hat, bei den Jüngern, bei uns. Immer wenn Gott den Glauben prüft, dann uns zu gut. Dann um seine Kinder wieder näher an sich heranzuziehen. Um das, was gegen Gottes Willen läuft, um das, was uns von ihm ablenkt, ja, manchmal auch schmerzhaft zu trennen, wegzunehmen, um Glauben zu stärken. Damit wir unser Vertrauen allein auf seine Hilfe setzen. Und an Abrahams Beispiel können wir lernen, was es heißt, Gott zu vertrauen, ohne Wenn und Aber, ohne dass wir irgendeinen Bereich in unserem Leben auslassen. Das war bei Abraham auch nicht immer so. Wir kennen sehr wohl auch biblische Geschichten, wo Abraham genau da schwach geworden ist und gesagt hat, nee, also so geht das nicht. Ich muss mich mal selber kümmern. Ja, mit Verkleidung, mit Versteckaktionen, mit ich muss mal nachhelfen, Gottes Verheißung. Da hat er viel aufs Spiel gesetzt. Wäre Gott ihm nicht treu gewesen und hätte trotzdem zu seiner Verheißung gestanden. Wie schnell geht's bei uns, dass wir denken, nee Gott, also den Weg kannst du mich ja unmöglich führen, sondern so muss es richtig sein. So stelle ich mir das vor, das muss doch dein Wille sein. Wie schnell werden uns Dinge wichtiger als Gott? Obwohl wir die 10 Gebote genau kennen und uns als Christen zu ihm bekennen. Aber wie schnell geht's, dass einem zum Beispiel die Sorgen, Angst so über den Kopf wachsen, dass man sagt, dass man vergisst, Gott ist doch da. Er ist der Allmächtige. Wie schnell werden einem Menschen, die man lieb hat, ob das der Ehepartner ist, die Kinder, die Enkel, die Urenkel, Kollegen, Menschen, die man, von denen man gern gemocht werden möchte, wichtiger, als dass man sich bewusst macht, ich bin Gottes geliebtes Kind. Und ich will zuerst danach fragen, wie er mich sieht und mein Verhältnis mit ihm an die erste Stelle stellen. Wie schnell heißt es Hauptsache gesund? Hauptsache, ich habe genug Geld, Hauptsache, ich habe meine Hobbys, Hauptsache, ich kriege mein Leben so hin, wie ich das denke und Gott rückt an die zweite, dritte, vierte Stelle in meinem Leben, auch als Christ. Und da sagt Gott, nein. Er will nicht die zweite Rolle in unserem Leben spielen, sondern die erste. Nicht, weil er sonst sich schlecht fühlt, sondern um unseren Willen, weil er weiß, das wäre nicht gut für dich, für mich. Wir wären verloren, wenn Gott nur eine Nebenrolle in unserem Leben spielen will. Und das macht er hier auf drastische Weise an Abraham, mit Abraham, klar. So weit geht Abraham. Was für ein Opfer von Abraham, der ja doppelt angefochten ist. Da soll er seinen geliebten einzigen leiblichen, oder seinen geliebten Sohn, ist ja nicht der einzige leibliche, aber er hat ja mit Hagar Ismael gezeugt, aber das war der Sohn der Verheißung, den hergeben und eben, weil es der Sohn der Verheißung ist, an Isaak war ja klipp und klar geknüpft von Gott, von dem her soll irgendwann mal der Retter kommen, hat Gott ihm gesagt. In den Kapiteln vorher heißt es zum Beispiel, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden, Abraham. Der von deinem Leibe kommt, der soll dein Erbe sein. Meinen Bund will ich aufrichten mit Isaak. Und jetzt kommt auf einmal dieser Auftrag. Opfere Isaak. Isaak wird sterben. Was heißt das für die Verheißung? Hat Gott sich's anders überlegt? Gibt's doch keine Rettung, gibt's doch keinen Heiland und die Geschichte endet hier. Das sind berechtigte Fragen, aber wir hören vom Vertrauen von Abraham. Und wir sehen, wie groß sein Vertrauen mittlerweile ist, nach allem, was er mit Gott durchgemacht hat, mit Gott erlebt hat, von ihm erfahren durfte. Und das ist etwas, was je älter ein Christ wird, gerade die älteren Christen unter uns, die sich da vielleicht noch viel mehr in Abraham reinversetzen können, dass man sagt, ja, Gott hat mich so geführt, dass es am Ende gut geworden ist. Und deswegen will ich ihm auch jetzt vertrauen. So war es auch bei Abraham, der darauf vertraut hat, Gott steht zu dem, was er mir versprochen hat. Damals, und das gilt uns auch heute, dafür ist uns das ja aufgeschrieben. Und so macht Abraham sich also auf den Weg, und da sieht man auch immer wieder durchblitzen das Vertrauen, das Abraham hat. Wir haben gehört, wie er nach einer Weile die Knechte zurücklässt. Und was sagt er zu ihnen? Wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Da sagt er wir, nicht ich. Obwohl er ja auf dem Weg ist, Isaak zu opfern. Aber er hat das Vertrauen, das spricht hier raus, das Vertrauen, ich werde mit Isaak wiederkommen. Obwohl ich nicht weiß, wie das gehen soll, Gott. Ist es nicht oft genug auch in unserem Leben, dass wir Zusagen haben, von denen wir nicht wissen, wie Gott die wahr machen will. Aber Abraham zeigt uns, darauf vertraue ich, dass er es gut machen wird. Oder als Isaak dann fragt, na Papa, wir haben ja alles dabei, aber das Opferlamm fehlt. Was soll denn geopfert werden? Und er sagt Abraham nicht, du bist's. Vielleicht mit Tränen in den Augen, sondern er sagt, mein Sohn, Gott wird sich ein Schaf zum Brandopfer ausersehen. Also er geht davon aus, irgendwie wird Gott das richtig machen. Vertrauen. Entgegen aller Vernunft. Entgegen dessen, was sein Herz schreit, was seine Augen sehen, was seine Ohren hören, was sein Körper fühlt, vertraut er darauf, Gott wird mich nicht im Stich lassen. Und da ist es ganz wichtig, gerade bei solchen krassen Geschichten zu gucken, was sagt denn die Bibel noch? Und da schaut man in den Hebräerbrief, da ist genau die Geschichte angesprochen und Gott sagt uns durch den Hebräerbrief, was Abraham gedacht hat, warum er überhaupt so weit geht. Abraham dachte, heißt es Hebräer 11, Gott kann auch von den Toten erwecken. Er wusste also, selbst wenn es so weit kommt, auch dann ist Gott nicht machtlos, sondern wird zu seiner Zusage stehen. Und deswegen ist Abraham hier bereit, selbst dieses Opfer zu bringen. Aber wir wollen uns auch erinnern lassen, wie weit geht Gott? Wie viel opfert Gott für uns? Gott kann ja erstmal alles von uns fordern. Jedes Opfer der Welt. Er kann uns alles nehmen. Wir sind der Meinung schnell, dass man sagt, nee, also das gehört mir. Das habe ich mir erarbeitet, das habe ich mir verdient. Das wäre jetzt unfair, wenn du das von mir nimmst. Aber wir bekennen das als Christen. Alles, was ich bin, alles, was ich habe, mein Leben, meine Lieben, mein Geld, meine Gesundheit, was es auch ist, das habe ich von dir bekommen, Gott. Und Hiob sagt nicht umsonst zu seiner Frau, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Also Gott kann alles wieder uns nehmen und von uns fordern, was er uns anvertraut hat. Und das Gute ist ja, dass wir nicht irgendeinem hitzköpfigen Tyrannen dienen, sondern dass wir wissen, ich darf's getrost in Gottes guten Willen legen, dein Wille geschehe, weil er am besten weiß, wann es gut ist, mir was zu geben, mir was aufzuladen oder eben auch etwas zu nehmen. Schauen wir nochmal auf Abraham. Er glaubt, dass es, wenn es unbedingt sein muss, er sogar so weit gehen würde, seinen Sohn zu opfern in der Hoffnung, in der Gewissheit, Gott wird dann Isaak vom Tod wieder auferwecken. Und wir haben das gehört, das ist ja wie in so einem Drehbuch bei einem Film, es geht auf einen Höhepunkt oder auf den krassen Höhepunkt des Films sozusagen zu. Man kann sich richtig vorstellen, wie er mit dem Messer da auf dem Berg steht. Und dann taucht Christus auf. Auch wenn hier nicht Christus steht. Der Engel des Herrn, wer im Kinderunterricht oder in der Bibelstunde aufgepasst hat, der wird sich erinnern, aha, ja, stimmt, das ist im Alten Testament immer wieder an ganz verschiedenen Stellen. Die zweite Person der Dreieinigkeit. Gott, der Sohn, vor seiner Geburt in Nazareth, der Ewige ist. Und der erscheint hier und hält Abraham davon ab. Leg deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deinen einzigen Sohn nicht verschont. Auch wieder ein Hinweis, das ist Gott, der Sohn, um meinetwillen. Da spricht Gott. Was für eine Erleichterung. Gott sagt, stopp, bis hierhin. Ja, ich habe dir Schweres aufgeladen, aber jetzt ist gut. Und jetzt könnte man sagen, gut, Happy End, Abraham packt zusammen, sie gehen wieder zurück, aber nein, es geht ja weiter. Es geht sehr wohl um ein Opfer. Und auch das ist wichtig für uns. Auch hier ist was ganz Wichtiges vorausgedeutet, was dann in Christus seine Erfüllung gefunden hat. Gott sorgt selber dafür, dass ein Opfer gebracht wird. Er besorgt das Opfer. Bei Abraham war es so, Abraham hob seine Augen auf und sah einen Widder hinter sich in der Hecke mit seinen Hörnern, ging hin, nahm den Widder, opferte ihn. Also anstelle von Isaak wird ein anderer, nämlich ein Opfertier, geopfert, der Sündenbock. Und später dann Nachkommen von Isaak, Mose und das Volk Israel, den hat Gott ja dann am Berg Sinai den Tempeldienst aufgetragen, dass immer wieder in Jerusalem dann im Tempel Opfer gebracht wurden. Um das Volk zu erinnern, zwischen Gott und uns muss Frieden hergestellt werden und das kostet Leben. Aber nicht unser Leben, sondern das vom Sündenbock. Und er leuchtet das schon ganz deutlich hervor, von dem Widder im Strauch damals über die Opfertiere im Alten Testament hin auf das eine Opfer, auf Golgatha. Auf den, von dem Johannes der Täufer sagt, siehe, das ist Gottes Lamm, Gottes Sündenbock, das der Welt Sünde trägt, deine und meine. Weil nämlich Gott das größte Opfer gebracht hat, das, was er dem Abraham erspart hat, was keiner von uns tun soll, das hat Gott selbst gemacht. Er hat seinen eigenen Sohn hergegeben. Jesus Christus, der Engel des Herrn im Alten Testament, der hat sein Leben gegeben, geopfert. Für dich und für mich, damit du nicht gerichtet wirst, damit deine Sünden vergeben sind und du selig werden kannst. So ernst ist es Gott mit uns. So lieb hat er dich. Womit haben wir das verdient? Mit nichts. Er könnte alles von uns fordern. Aber was macht er? Er opfert seinen eigenen Sohn. Der Sohn opfert sich selbst für uns. Wie es Paulus schreibt im Römerbrief, Gott hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben. Und dann kommt das Herrliche, die herrliche Anwendung. Wenn du im Leid steckst, wenn du Fragen hast, wenn du nicht weißt, wie Gott dich führt, dann, weil Gott selbst seinen Sohn für dich gegeben hat, heißt es weiter, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wenn du denkst, naja, vielleicht erlebe ich das jetzt, weil Gott ein Opfer von mir verlangt, damit wieder Frieden ist. Ich muss das irgendwie wieder gut machen. Das sagt uns Christus hier im Evangelium. Schau ins Kreuz, da ist schon alles erledigt. Du musst nichts mehr opfern. Du musst nichts mehr tun, um mit Gott im Frieden zu sein. Das hat er schon alles für dich getan. Und darum darfst du wissen, wenn Gott Dinge nimmt, ob es deine Gesundheit ist, ob es liebe Menschen sind, ob es Fähigkeiten sind, wenn er auflädt, Krankheit oder schwere Aufgaben, dann tut er das aus Liebe. Genauso wie er dir Gutes schenkt. Wir singen es gleich im nächsten Lied. Bisher, Herr, hat mich Gott gebracht und hat er mir nicht auch viel Gutes schon geschenkt und gegeben. Aber eins ist klar. Ich bin versöhnt dank des stellvertretenden Opfers meines Heilands. Und das gibt dann auch die Kraft und den Willen, der Glaube daran, dass man sagt, darum, weil ich weiß, dass du es gut mit mir meinst, will ich dich an Platz 1 haben in meinem Leben. Nicht nur in der Nebenrolle. So wie es Paulus sagt, folgt nun Gottes Beispiel als die geliebten Kinder und lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer Gott zu einem lieblichen Geruch. Und Gott schenke uns, dass wir ihm vertrauen, so wie es Abraham gemacht hat, obwohl er nicht wusste, wie es Gott gut machen wird, aber er wird es tun. Wie es Petrus gemacht hat. Auch wenn wir eben nicht gleich verstehen, worauf es hinausläuft. Und Gott schenke uns, dass wir dann seine unfassbare Liebe dankbar im Herzen mitnehmen in die neue Woche und auch an den Leuten weitergeben, die uns begegnen, die mit uns gehen, die Gott uns schickt. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.